Priberg irrte in diesem Punkt nachweislich. In einem Klima der Restauration, in welchem ein Projekt des einstigen Propagandaministeriums ab dem Jahre 1949 von einem nahezu identischen Mitarbeiterstab als Enzyklopädie Musik in Geschichte und Gegenwart zu vollenden möglich war, dass Koryphäen, getreulichen Dienern des ehemaligen Regimes nunmehr gestattete, ihren eigenen, in den Jahren 1933 bis 1945 natürlich lückenhaften biografischen Abriss zu verfassen, ihnen Lehrstühle und publizistische Foren bot, war die Kontinuität eines anämisch gezeichneten Mendelssohn-Bildes ungebrochen. Die zierlich empfindsamen Lieder und Duette, die bald behende, bald etwas sentimentale Kammermusik, die freundlichen Orgelsonaten verblassten vorzeitig infolge ursacheloser Schwermut und einer gewissen Glätte, die Überdruss erregte, ist in Hans Mosers Lehrbuch der Musikgeschichte aus dem Jahre 1949 zu lesen. Doch für eine solche Aufgabe war Mendelssohn zu schwach. Körperlich zart, niemals vor wesentliche Entscheidungen gestellt, woher sollten ihm Tatkräfte zugewachsen sein, die nur in geistigem Ringen oder harten Auseinandersetzungen mit dem Leben gedeihen? Mendelssohns Schaffen hat zu keiner Zeit Frucht getragen. Es war eine Fülle von Blüten, die bald welkten und nicht viel mehr zurückließen als einen wehen Duft, stellt Otto Schumann im Jahre 1951 klar. Ist es notwendig, darauf hinzuweisen, dass der gleiche Autor im Jahre 1940 referierte: Hätte Mendelssohn eine Musik geschrieben, welche seiner Rasse seelischen Beschaffenheit entsprach, dann könnte sich vielleicht das Judentum eines großen Komponisten rühmen. Gerhard von Westermann, als Autor, Rundfunk- und Orchesterintendant in den NS-Musikbetrieb seinerzeit fest eingebunden, legte im Jahre 1956 einen von Musikfreunden maßgeblich rezipierten Konzertführer vor. In der Gesamtbewertung Mendelssohns reflektiert er alle musikwissenschaftlich tradierten Stereotypen der vergangenen Jahrzehnte. Sein Leben war ein einziger Siegeslauf. Die glänzende musikalische Begabung, die ihm Erfolge über Erfolge eintrug, das Liebenswürdige seiner Persönlichkeit, das ihm aller Sympathien verschaffte, die finanzielle Unabhängigkeit durch den großen Reichtum seines Vaters, alle diese Glücksumstände wirkten zusammen. Gegenüber dem unsteten Stürmer und Dränger Schumann wirkte der überaus frühreife Mendelssohn ruhig und überlegen, in der klassischen Formbeherrschung. Man hat Mendelssohn daraufhin eine gewisse inhaltsleere Glätte vorgeworfen. Die Wiederbegegnung mit seinen Werken nach dem sinnlosen Verbot in der nationalsozialistischen Zeit zeigte dann deutlich die Grenzen in der Bedeutung dieser Musik. Seine Melodien vermögen ebenso zu rühren wie zu bezaubern. Seine Musik vermittelt Freude und Entzücken. Zu ergreifen oder gar zu erschüttern vermag sie allerdings in den seltensten Fällen. In der kleinen Form, etwa in den reizenden Liedern ohne Worte oder im virtuosen Stil, konnte Mendelssohn sein Bestes geben. Das Problem Mendelssohn war demzufolge der Titel eines im Jahre 1972 in Berlin abgehaltenen Symposiums, das sich mit Fragen gängiger Musikanalyse befasste. Somit wurde das wahre Problem Mendelssohn bereits von Heinrich Eduard Jacob im Jahre 1958 zum Ausdruck gebracht. Musik, wie sich erwiesen hat, ist durchaus nichts Unsterbliches. Aber wie jedes Zeitalter, dessen innerster Ausdruck sie ist, hat sie Anspruch auf einen natürlichen Tod. Die Musik Felix Mendelssohns ist keines natürlichen Todes gestorben. Sie wurde ermordet. Es ehrt die Musikwissenschaft der einstigen Deutschen Demokratischen Republik und der Vereinigten Staaten von Amerika, sich ab Ende der 50er Jahre entschiedener um Relativierung und fundierte Neudefinierung eines vergangenheits- und gegenwartsrelevanten Mendelssohn-Bildes bemüht zu haben. Hier wären stellvertretend die Kapazitäten Karl-Heinz Köhler und Georg Knebler für den Sozialismus und Eric Werner und Donald Mintz für die Vereinigten Staaten zu nennen.